Ich mache das jetzt 20 Jahre. Es hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis die Leute auch mein Nein hören. Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile auch gehört und respektiert wird. Und man darf aber nicht kein Nein so apodiktisch sagen und sagen, man muss auch gucken, warum nicht und was ist die Alternative dazu. Manchmal braucht man auch unrealistische Annahmen, um Veränderungen herbeizuführen. Das ist ja in der Innovation wie auch bei Gesetzen genauso. Aber wir verstehen das tatsächlich nicht als die Umsetzung, die mit rabiaten Mitteln auf Teufel komm raus versuchen müssen, dies oder das zu verhindern. Ich finde es wichtig, wenn man in eine neue Rolle reinkommt, dass man sie auch voll annimmt. Und ich bin auch immer irritiert, wenn PR-Menschen, die früher Journalisten waren, zu Journalisten sagen, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen seien. Das stimmt nicht mehr.
Turi 2 Podcast. Menschen, Medien, Marken.
Herzlich willkommen zu unserem Turi 2 Jobs Podcast. In den nächsten 45 Minuten spricht Turi 2 Gründer Peter Turi mit dem CEO von MSL, Vigan Salazar, über die Arbeit als Lobbyist. Der Politikflüsterer erzählt, dass es in seinem Job als Berater vor allem darum geht, Gespräche und Aufmerksamkeit herzustellen. Manchmal mit ganz simplen Fragen. Außerdem hat er Tipps für Journalistinnen, die in die PR wechseln, und er verrät sein größtes Learning. Vigan ist auch eines von 100 Jobsvorbildern, die wir in der Turi 2 Edition 17 vorstellen. Links zum Buch gibt's in den Shownotes.
Guten Morgen, lieber Vigan. Beste Grüße gehen hier aus dem Nizza des Nordens, aus Wiesbaden nach Berlin, in die Hauptstadt der schlechten Laune.
Ja, guten Morgen. Freut mich, dass wir heute sprechen können. Ich bin heute aber gut gelaunt.
Okay, bist ja auch kein typischer Berliner.
Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ich sage immer, ich lebe hier, ich lebe auch gerne hier, aber ich habe mich noch nie als Berliner bezeichnet, in der Tat.
Ja, okay. Du bist ein Mensch, der über sich selber sagt, meine Obsession sind gute Texte. Also das lesen wir jetzt auch demnächst in der Turi 2 Edition. Wie wirkt sich das denn aus, wenn man eine Obsession für gute Texte hat?
Das ist Fluch und Segen zugleich. Also das Schöne ist, wenn man im deutschen Journalismus, im Qualitätsjournalismus schaut, gibt es echt tolle Schreiber und tolle Texte. Es gibt natürlich ein bisschen Durchschnitt. Sag mal, für die Arbeit ist das oft auch eine Qual, weil nicht immer kommen alle Vorlagen, die man haben möchte, so wie man es möchte. Und es ist auch eine Qual, weil ich mich selbst auch bei meinen eigenen Texten quäle und auch selbst gerne schreibe und das entsprechend mache. Aber da auch manchmal denke, ist das gut genug, ja oder nein? Und das steht man sich auch manchmal im Weg. Aber eigentlich ist es ein großes Vergnügen, diesen Spaß an guten Texten zu haben.
Ich kenne das so ein bisschen. Geht es dir auch so, dass du jeden Text, der irgendwo ist, lesen musst, egal ob der auf dem Klopapier, auf der Kinokarte oder an der Wand steht? Du denkst immer, falsche Kommasetzung, warum fängt der so an? Was wollte der damit? Hat das funktioniert? Bist du da auch so jemand, der da immer drauf schaut?
Genau, genau. Ja, oft so stilistische Sachen und mein Problem ist auch, ich interessiere mich auch für das meiste. Also wenn ich jetzt eine gedruckte Zeitung vor mir habe, was ich nach wie vor täglich auch habe, dann fange ich mir mal mit dem Sport an und lese aber auch Wirtschaft, Politik, Feuilleton und das ist natürlich ein Fluch, weil so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht, um das alles durchzulesen und wie du sagst, sozusagen jedes Textfitzelchen, was vor einem ist und manchmal ist es auch so ein bisschen Arbeit, wo ich denke, okay, ich muss das Ding jetzt durchackern, denn ich habe auch immer die Sorge, dass ich irgendwas verpasse, irgendeine Nachricht, irgendeine kleine Meldung, das ist so eine, gar nicht so tief sitzend, aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, tatsächlich als Mensch, der gerne Nachrichten konsumiert und gerne aktuell sein möchte und jemand, der auf Twitter immer in sein Feed schaut, verpasse ich ungern etwas.
Es kommen ja neue Medien dazu. Du hast Twitter erwähnt, Podcasts. Die schnipsen ja dann meistens die Zeit ab, die man hat fürs Lesen. Ja, hast du auch das Gefühl, dass man früher viel mehr gelesen hat?
Ja, ich habe lange keine Podcasts gehört tatsächlich, aber seit ein paar Jahren, 2, 3 Jahren, habe ich mir angewöhnt, das auch beim Joggen oder bei der Fahrt ins Büro zu machen. Und das ist tatsächlich zusätzliche Zeit. Aber manchmal ist das so, jetzt gerade auch bei den großen Medienhäusern, wenn sie ihre Artikel über die Podcasts anteasern, dass ich die Artikel dann auch nicht mehr lese, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dadurch, dass der Journalist seinen Rechercheprozess erzählt hat und alles in dem Podcast schon erzählt hat, dass ich das im Print gar nicht mehr lesen muss. Also das ist so ein bisschen, da verändern sich Gewohnheiten oder man wird zu einem Artikel hingelockt oder man lernt die Autoren ein bisschen besser kennen. Insofern, das verändert schon einiges, aber wenn man, sagen wir, in andere Arbeitsabläufe, ich sage immer, Laufen ist ja keine Arbeit, fühlt sich ein bisschen so an, also ist auf jeden Fall anstrengender als Arbeit, aber wenn man sich in andere Abläufe einbaut, kriegt man doch ein bisschen, sogar noch ein bisschen mehr Medienkonsum hin.
Ja, das stimmt. Die andere Nutzungssituation, man kann die Augen zumachen. Also ich höre unheimlich viel Podcasts vor und nach dem Einschlafen. Nee, nicht nach dem Einschlafen, vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen.
Okay.
Wenn ich einfach im Winter noch nicht raus will aus dem Bett und wach mal wieder früh auf, dann wird einfach noch ein Podcast oder zwei oder manchmal auch drei gehört. Da würde ich nie anfangen zu lesen, morgens um fünf im Bett, ne? Da wäre meine Frau dann auch nicht mit einverstanden. Sind denn Podcasts auch ein großes Thema in der politischen Kommunikation?
Unbedingt, unbedingt. Denn ist ja viel passiert. Es ist ja in den letzten Jahren, also sei es so wie FAZ-Podcast, aber sehr stark die Media-Pioneer-Podcast. Viele der Nachrichten werden auch tatsächlich dann über die Podcasts exklusiv und dann parallel über die Newsletter rausgegeben. Da merkt man schon einen ganz anderen Impact. Also das wird auch schon anders gelesen, anders gehört. Und gerade Media Pioneers tut sich da besonders hervor und treibt natürlich auch die anderen Medienhäuser an, was toll ist. Also es ändert sich schon in der politischen PR und es gibt da auch viel mehr, ich würde mal so nennen, Nerd-Content. Also Sachen, die Leute wie mich interessieren. Okay, gibt es da einen neuen Referatsleiter im Umweltministerium? Aha, wo kommt der her? War vorhin in Baden-Württemberg oder war vorhin in Hessen? Und das interessiert jetzt nicht, sagen wir mal, die breite Masse der Leserschaft, aber so eine kleine Bubble in Berlin interessiert das schon. Und sagen wir mal, da sind Podcasts und in Extension auch Newsletter eine tolle Möglichkeit, gerade diese sehr speziellen und spezialisierten Zielgruppen zusammenzubinden.
Ja, sowieso einer der Megatrends der Medien, dass alles spezieller wird und dass selbst die kleinste Bubble noch alle Medien durchspielt. Das sehen wir ja selber, wie wir vom Buch über den Morgen-Newsletter bis zum Podcast-Video, dass man alles machen kann.
Genau,
ne?
Genau.
Die Medien sind ja unfassbar demokratisiert worden. Jeder kann,
ja. Jeder
will. Frage ist nur, wer findet noch Zuhörer?
Einerseits das und andererseits, sagen wir mal, von der gesellschaftlichen Aufgabe her, wo kriege ich die Themen her oder auch die Medien her, die die Menschen, sagen wir mal, zusammenbinden? Also was ist das, was, sagen wir mal, die gemeinsame Erfahrung ist, die großen Nachrichten, alles was, also wir kriegen das, der Nachteil bei diesen ganzen Informationsbubbles ist, dass gibt es einen Konsens darüber, was die Nachricht ist, was ist davon Meinung, was ist jetzt manipuliert, ja oder nein, insofern, ich mache mir wenig Sorgen um die Fachcommunities, ich glaube, die funktionieren sehr gut. Aber das, was uns als Gesellschaft zusammenhält und wo die Medien auch immer eine große Rolle gespielt haben, das wabert dann schon eher ein bisschen.
Noch zwei Fragen zum Podcast, dann muss ich dich überhaupt erstmal vorstellen. Wir sind ja praktisch noch in der Warmlaufphase
ja. Und
haben insgesamt nur 45 Minuten Zeit, so eine Schulstunde, eine Halbzeit beim Fußball. Das ist so eine Aufmerksamkeitsspanne, die wir gesagt haben, das trauen wir dem Turi 2, der Turi 2 Nutzerin zu. Zum Podcast. Empfiehlst du dann deinen Kunden, in Podcast zu gehen als Gast?
Ich empfehle meinen Kunden unbedingt, in Podcast zu gehen, wenn sie auch eine Stärke haben, die im Podcast auch rauskommt. Also erstmal die Eloquenz dafür haben, auch die Spontanität, denn das lässt sich nicht alles skripten, was dann kommt. Und sie müssen auch tatsächlich was zu sagen haben und was Interessantes zu sagen haben. Insofern, das kommt dann natürlich drauf an, da gibt es Zurückhaltendere, da gibt es Leute, die sagen, ich möchte das gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall Teil des Mixes geworden und Teil der, und viele Leute wollen das auch. Insofern, das ist gar nicht mal so, dass man Menschen dahin tragen muss. Das ist schon zum festen Bestandteil, sagen wir, unseres Mixes an Medien, die wir zur Positionierung von Unternehmen und Menschen nutzen können. Geworden.
Hat sich sehr geändert die letzten 2-3 Jahre, ne?
Ja, genau, in den letzten 2-3 Jahren massiv verändert.
Empfehlt ihr euren Kunden auch Corporate-Podcasts zu machen, also so von der Firma selbst hergestellt?
Da haben wir unterschiedliche Meinungen im Haus. Da sind wir tatsächlich ein bisschen plural. Ich bin sehr zurückhaltend, was das Thema angeht, weil ich der Meinung bin, da bin ich tatsächlich mehr von der Earned Media Seite, komme ich und sage, okay, es ist wichtig, genauso wie es wichtig ist, in der FAZ mal vorzukommen oder Süddeutschen Zeitung, es ist wichtig, in einem der moderierten, auch redaktionell geführten Podcasts vorzukommen. Und ich glaube, es eigene Podcasts haben schon eine Berechtigung, wenn man an Vertriebszielgruppen, interne Zielgruppen schaut und das fokussiert. Aber man muss halt wissen, wofür man strategisch nutzen möchte. Man darf nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass die gesamte Stakeholder-Landschaft, die vor einem steht, das auch konsumieren wird. Man darf auch von der Reichweite her nicht noch keine Illusionen machen, denn das dauert, bis die aufgebaut wird. Das heißt, wenn man diese ganzen strategischen Fragen auch besprochen hat und man sagt, ja, ich möchte es trotzdem machen, weil es, ich glaube, gerade intern ist das eine sehr interessante Option, dann kann man das machen. Ich persönlich bin ein Stück zurückhaltender als andere Kollegen, was das angeht, aber das ist etwas, was wir in der Tat auch beraten, aber tatsächlich unter diesen Parametern.
So, Podcast-Einleitung abgehakt. Jetzt müssen wir dich überhaupt erstmal vorstellen, Wiegand, für die Leute, die jetzt nur den Podcast lesen und die nicht aus der Turi 2 Edition kennen und das kleine Porträt über dich da gelesen haben. Wiegand, du bist CEO von MSL. MSL ist die Tochter der Kommunikationsagentur Netzwerkes, kann man sagen, Publicis, Zentrale in Paris. Ne?
Ja.
Ihr macht Politik-PR für Firmen, die man also durchaus kennt, Facebook, Coca-Cola, Salesforce, Philip Morris. Darf ich dich Superlobbyist nennen?
Das ist eine Bezeichnung, die ich noch nie gehört habe, aber du darfst mich immer, jetzt hast du mich natürlich verunsichert, du darfst mich immer so nennen. Die Frage ist, ob ich mir das
aber
selbst...
Aber Lobbyist, wenn einer sagt Lobbyist, du bist doch ein Lobbyist. Das hat ja so einen Beigeschmack.
Für mich nicht. Ich meine, du zitierst ja jetzt Kunden, die im Lobbyregister eingetragen sind. Da haben wir einen großen Schritt gemacht in der Transparenz jetzt als Branche, beziehungsweise auch das Parlament hat das auch entsprechend vorgeschrieben, aber ich finde das gut, dass wir das entsprechend haben und auch drüber sprechen können. Insofern, für mich hat das keinen Beigeschmack in dem Sinne, weil Lobbyarbeit ja großer Teil des demokratischen Prozesses ist und dass Unternehmen ihre Interessen vortragen, ist sehr normal. Die Politik muss halt ihre Schlüsse selbst daraus ziehen und jetzt nicht nach irgendeiner Pfeife tanzen, sondern sich auch, sagen wir, alles anhören und dann daraus entweder einen Kompromiss oder eine klare Entscheidung. Kann beides sein, machen. Aber vielleicht noch als Ergänzung, wie bei MSL, wir machen nicht nur Public Affairs, sondern unser Geschäft drittelt sich. Ein Drittel Brand Communication, ein Drittel Corporate Communication und ein Drittel Public Affairs. Wir sind ein bisschen bekannter für Public Affairs, weil sagen wir, viele unserer Protagonisten da stärker aus dieser Teil der Branche kommen. Aber das ist tatsächlich in Anführungsstrichen nur ein Drittel des Geschäfts, das wir machen.
Wie viele Mitarbeiter hast du denn in Berlin?
Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Düsseldorf. Und wir haben 140 derzeit. Und die beiden größten Büros, wenn man so will, sind Frankfurt und Berlin, wobei wir unsere Teams gar nicht mehr nach Büros organisiert haben, weil seit der Pandemie ist das obsolet geworden und die Menschen arbeiten viel flexibler und viel eher remote zusammen. Das heißt, das Büro ist dort, wo man zusammensitzt und auch gemeinsam in die Kaffeepause geht und vielleicht auch das soziale Leben aufbaut, aber sagen wir, die Teamorganisation hat sich davon völlig gelöst.
Okay. Du bist ja eines von den 100 Vorbildern, die wir in dem neuen Buch Turi 2 Edition 17 Jobs, Arbeit in der Kommunikation vorstellen. Und das ist auch das Thema heute. Und zwar ganz stark immer bei allen 100 Leuten ihr Lebensweg und ihre Karrieretipps, sodass man als gestandener Kollege mal vergleichen kann, was gibt er für Tipps, was hat er für einen Lebensweg, wusste ich gar nicht, über Wiegand und so weiter. Und die jungen Leute, wir gehen auch mit 5000 extra Auflage an die Unis, dass die jungen Leute sehen, okay, das könnte vielleicht ein Beruf für mich sein, weil da ist der eine oder andere Tipp. Zum Beispiel, wenn ich Spaß an Texten habe, bin ich gar nicht falsch, vielleicht in der PR oder bei MSL. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte aber eine aktuelle Sache einschieben. Wir sitzen hier heute zusammen, Ende März. Da muss ich dich fragen, was hat eure Arbeit eigentlich mehr verändert? Die Abwahl der CDU nach 17 Jahren Merkel oder der Krieg in der Ukraine? Ich muss dazu eins erklären. Du und dein Chef Axel oder der Mann, der dich geholt hat, Axel Wallrabenstein, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit in der Jungen Union, in der CDU. Es war im Wahlkampf zumindest bei Axel auch deutlich, wo er stand. Wie groß war denn da der Schock für euch, dass die CDU jetzt abgewählt ist?
Eigentlich fast gar nicht zulässig, diese beiden Ereignisse so zu verknüpfen. Der Krieg in der Ukraine, das ist eine politische Wasserscheide, eine Katastrophe für Europa. Da okay, komme ich noch ein bisschen mehr drauf, wie sich die Arbeit verändert hat. Und das andere war ein demokratischer Prozess. Es ist normalste der Welt, dass Parteien auch abgewählt werden. Oder ich fand es persönlich sehr schade, weil ich mich auch sehr für Armin Laschet eingesetzt hatte. Und aber das ist das Normalste auf der Welt, dass das passiert. Und sagen wir als Agentur sind wir sowieso relativ quer über alle Parteien aufgestellt und haben da auf Seniore-Ebene Leute, die mit allen Parteien sprechen können oder auch entsprechende Prägungen mitbringen können. Ja.
Eigentlich, Wiegand, ist es ja auch das Tollste der Welt, dass man seine Regierung einfach abwählen kann.
Total, oder? Total. Das ist super, weil denn tatsächlich, so sehr ich auch ein Mitglied der Partei bin, in der ich bin, es ist immer gut, wenn es Wechsel gibt. Und das ist auch notwendig. Also persönlich denke ich, in 3 Jahren wäre mal wieder ein Wechsel fertig, klar. Aber das ist auch toll, wie der Regierungswechsel in Deutschland vonstatten gegangen ist, wenn man sich das anschaut, wie schwierig das in den USA beispielsweise war. Das heißt, ich glaube, wir können froh sein, dass wir quer durch alle demokratischen Parteien wirklich qualifizierte Menschen haben, die sich auch einsetzen. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, klar. Aber ich denke, in den Spitzen der Parteien, das sind Leute, die sehr ernsthaft sich um unser Land sorgen und vielleicht andere Vorstellungen haben als man selbst. Aber ich würde denen allen die Ernsthaftigkeit nicht absprechen.
Aber in eurem Beruf lebt ihr ja von den Verbindungen in die Politik, ne? Und sitzt ihr jetzt alle auf der Oppositionsbank oder habt ihr einfach in euren Kreisen, du hast es schon angedeutet, habt ihr eben auch Grüne, SPD, FDP?
Genau. Wir haben zum Beispiel Christoph Moosbauer, der früher Bundestagsabgeordneter der SPD war, der sehr stark in dem Feld unterwegs ist. Viele, die bei den Grünen engagiert sind, viele auch bei der FDP. Also das, und es ist ja nicht so, dass Axel und ich jetzt keine Kontakte in anderen Parteien hätten, aber es ist halt auch wichtig, unterschiedliche Prägungen mitzunehmen. Es gibt, ich sage immer, die Kontakte herstellen ist das eine, sagen wir, das Seelenleben einer Partei verstehen ist das andere. Und das sind zwei Teile der Beratung. Also ein Teil der Beratung ist zu sagen, wie kann ich das Gespräch herstellen und wie kann ich erstmal so eine Aufmerksamkeit herstellen. Das zweite ist, wie kann ich eine Person besser lesen und mit meinem Lobbyanliegen auch anzukommen. Also welche parteilichen, kulturellen, sonstigen Vorprägungen hat dieser Mensch, wie kann ich ins Gespräch kommen. Es ist ja wie bei jedem Gespräch. Bei jedem Gespräch, ich schaue erstmal, mag jemand Fußball? Für welchen Verein ist jemand? Ne? Und dann kommt
ja immer ein gutes
Anknüpfungsthema. Und dann kommt ein Gespräch viel besser zustande. Und da sind die Politiker natürlich auch Menschen und freuen sich, wenn das Gespräch erstmal so ein bisschen persönlich ist und dann auf Sachliche kommt, dann hat man auch eine ganz andere Atmosphäre und dann das ändert jetzt nichts an Entscheidungen, die Menschen fällen. Aber ich finde es für mich persönlich, ich finde es immer gut, wenn man eine gute Gesprächsatmosphäre zuerst herstellt, in der man auch klar ist, okay, es kann kontrovers gesprochen werden, aber wir sprechen auf einem hohen Niveau der Zivilität miteinander. Und dann kann man auch sich uneinig sein. Und da hilft es natürlich, ein großer Teil unserer Übersetzungsaufgabe ist halt, wie sind diese Menschen geprägt? Wo kommen die her? Und da muss man natürlich über Jahre einerseits mit diesen Menschen gesprochen haben und auch die auch besser kennen. Da hilft es natürlich, wenn man Menschen über 20, 30 Jahre kennt. Das ist bei mir, bei vielen Unionsmenschen so und das ist bei Christoph, bei vielen SPD-Menschen so. Und das ist, und da hilft diese Prägung. Es hat also gar nicht mal so viel mit Kontaktsuche oder Kontakte herstellen zu tun, sondern auch wirklich mehr, wie kann ich die Beratung auch so ausrichten, dass das Inhaltliche und das Persönliche und so und das nochmal resoniert. Also denn die Leute haben ja auch ideologische Prägungen, die sie mitnehmen über Jahrzehnte.
Die Politiker sind eure Zielgruppe, aber nicht eure Kunden, oder? Das habe ich, glaube ich, von Axel mal erfahren. Ihr arbeitet nicht, wie man jetzt vielleicht denken würde, da Berliner PR, Polit-Spezialisten. Ihr arbeitet nicht für Ministerien und so weiter, weil die sind eure Zielgruppe.
Genau.
Das kannst du mal erläutern, wie dann so eine Arbeit aussieht, was ihr dann zum Beispiel, was macht ihr für Facebook zum Beispiel? Die haben ja auch eine schwere Zeit im Moment ein bisschen.
Also ich würde jetzt nichts sagen zu einzelnen Mandaten, zumal ich auf Facebook gar nicht arbeite. Das macht Axel und oder Meta,
wie sie. Du kannst gerne von einem Kunden von dir mal erzählen. Also wenn man, ja, und sie heißen Meta inzwischen.
Genau. Das ist sehr unterschiedlich. Also es geht, einmal geht es tatsächlich darum.
Dann bist du nicht nur ein Cheflobbyist, dann bist du ein Meta-Lobbyist. Wärst du dann, wenn du für Meta arbeiten würdest?
Genau.
Ein Über.
Tatsächlich arbeiten wir in einem Gebäude namens Meta-Haus, weil unsere Schwesteragentur Meta-Design im gleichen Haus ist. Insofern passt das ganz gut. Es sind verschiedene Ebenen der Arbeit. Eine ist natürlich sehr stark, mit wem, also was für Themen habe ich, was für Gefahren oder Optionen gibt es in der Gesetzgebung und mit wem muss ich sprechen. Und also das ist erstmal diese strategische Ebene. Dann ist kommt die taktische Ebene rein, wenn man weiß, mit wem man sprechen sollte. Also es empfiehlt sich dann meistens einen breiten Angang. Man sollte auch als Unternehmen die Opposition nicht vergessen über die Jahre. Das ist, sagen wir, man spricht mit der Regierung, auch mit der Opposition. Und
sie könnte ja mal Regierung werden,
ja,
die Opposition.
Ja. Ich erinnere mich noch gut daran, mein früherer Chef, ich habe im Bundestag gearbeitet in den 90ern, da war die Union dann gerade wieder 2005 an die Regierung gekommen und ich hatte ihn in seinem Büro besucht und das, wie ich das jedes Jahr mache, und da meinte er, Lobbyist XYZ hat mich jetzt 7 Jahre nicht angerufen, jetzt will er auf einmal was haben, der kann erstmal warten. Und das habe ich mir gemerkt, weil tatsächlich man baut sich ja die Beziehung ja nicht auf, wenn es gerade gut läuft, sondern auch gerade, wenn es eher schlechter läuft. Und aber nochmal zurück zu der taktischen Ebene. Also strategisch erstmal, was wollen wir und wie wollen wir es erreichen und über welche Kanäle und mit welchen Nachrichten. Und das Taktische ist natürlich, okay, wenn man zu den Gesprächen kommt, wie führe ich dieses Gespräch, natürlich auch sauber aufarbeiten. Wer ist die Person, ein Bio schreiben, also einen Lebenslauf, ein Profil nochmal schreiben und sagen, okay, was wollen wir wann erreichen, wann ist das Gespräch ein Erfolg, danach natürlich protokollieren, einen Brief hinterher schreiben, und manchmal ist es so, dass man in dem Gespräch dazu kommt, diesen Aspekt kenne ich noch nicht, dann wäre es vielleicht gut, wenn Sie mal mit der Fachabteilung im Ministerium sprechen, dann oft sind es auch nur Details, ne? Sagen wir, stellt sich ja mal vor, Lobbyismus, da gibt es das ganze große und wie wird ein Gesetz aufgebaut oder verhindert. Manchmal ist es auch so, das habe ich oft auch in der Energiepolitik beispielsweise gesehen, dass wenn man an einer Stelle etwas verändert in einem Gesetz, an der anderen Stelle Konsequenzen kommen, von denen man gar nicht, von denen einem gar nicht klar war, weil dass die passieren, rein aus sagen wir, konsekutiven Gesetzgebungssachen oder rein aus physischen Themen. Und da sind die Entscheider oft auch dankbar, wenn sie bekommen, okay, wir wussten gar nicht, dass das an der Stelle, also das, was wir hier an dieser Stelle gut meinen, an der anderen Stelle eine Katastrophe auslöst. Lass uns mal gucken, wie wir das nochmal reparieren. Also das ist oft auch sehr technisch und sehr fachlich.
Und beratet ihr euch, sind eure Kunden dann auch bereit, von euch Beratung anzunehmen? Also zum Beispiel jemand kommt jetzt und sagt, könnt ihr nicht dieses oder jenes Gesetz verhindern oder das wäre total gegen unsere Interessen, dass ihr mal sagt, Moment, das muss aber so kommen, da müsst ihr euch ändern. Also seid ihr auch das Ohr des Unternehmens an der Politik, dass ihr eher in Feedback gibt, weil das wäre eine sinnvolle Übersetzungsaufgabe, ja, dass ihr einem Unternehmen auch mal sagt, lasst das bleiben, das kommt nicht gut in Deutschland und da müsst ihr so, hört man da auf euch? Oder seid ihr nur so die Knechte, die jetzt in Berlin dafür sorgen, dass Transmissionsriemen des Mark Zuckerberg?
Das ist ein Großteil der Arbeit tatsächlich. Nein sagen oder sagen, würde ich nicht so machen, würde man anders machen, kommt nicht immer gut an, aber es wird dann immer doch gehört. Also es hat gedauert, ich mache das jetzt 20 Jahre, es hat, glaube ich, ein paar Jahre gedauert, bis die Leute auch mein Nein hören. Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile auch gehört und respektiert wird. Und man darf aber kein Nein so apodiktisch sagen und sagen, man muss auch gucken, warum nicht und was ist die Alternative dazu. Und ich glaube, es ist ganz oft auch unsere Einschätzung auch oft gefragt, okay, was ist realistisch und was nicht. Aber es ist ja so immer in der Diskussion, man muss ja manchmal braucht man auch unrealistische Annahmen, um Veränderungen herbeizuführen. Das ist ja in der Innovation wie auch bei Gesetzen genauso. Das heißt, aber wir verstehen uns tatsächlich nicht als die Umsetzer, die mit rabiaten Mitteln auf Teufel komm raus versuchen müssen, das oder dies oder das zu verhindern. Aber es ist schon wichtig, in diesem Zwiegespräch zu sagen, okay, das wird nicht funktionieren, aber vielleicht gibt es einen anderen Weg. Vielleicht können wir über ein anderes Spielfeld angreifen. Und vielleicht ja, vielleicht muss man es auch trotzdem probieren, auch wenn es nicht, unmöglich ist, dass etwas, man kann ja mit guten Argumenten vortreten und dann ist es auch okay für mich zu sagen, okay, es ist zwar unrealistisch, aber lass es das trotzdem probieren. Das heißt, es gibt ja im Katholischen gibt es ja den einen Heiligen, den Heiligen Judas Thaddäus, der, wenn man für die Prüfung nicht geübt hat, muss man da eine Kerze anzünden beim Heiligen Judas Thaddäus. Also das ist im Prinzip, und das vergleiche ich immer damit. Genau, nicht die Sündenvergebung, das ist der Heilige, den man anruft, wenn man etwas, eine Hürde hat, die man eigentlich gar nicht mehr schaffen kann. Ich habe meine Kindheit auf den Philippinen verbracht. Das ist katholischer geht's nicht. Insofern sind diese Vergleiche bei mir immer im Kopf.
Genau, gutes Stichwort. Wir wollten noch kurz über die Ukraine sprechen, ja, und dann dein Lebenswerk, und am Ende brauchen wir auch noch Tipps für die Jugend. Wer soll Journalist werden? Wer soll in die PR gehen nach deiner Einschätzung? Wer soll zu MSL kommen? Sag mal, also ganz ernstes Thema: Wie betroffen seid ihr vom Krieg in der Ukraine?
Auf unterschiedliche Art. Also ich habe tatsächlich am Tag, an dem der Krieg ausgebrochen ist, da war ich in Amsterdam, habe ich direkt die ersten 4 Stunden in einem Krisencall verbracht, weil ein Kunde von uns 1200 Mitarbeiter in Kiew, Kharkiv und Odessa hat. Hatte schon Krisenpläne vorher, aber wir haben dann wirklich alles durchgesprochen, bis hin zu, was macht man, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Haustiere mitnehmen wollen in den Bustransporten, ja oder nein, solche Sachen. Und das ist direkt an dem Tag des Kriegsausbruchs, hat das direkt Arbeitskonsequenzen gehabt. Aber was halt auch, man wird sich dann so langsam bewusst, okay, das ist halt auch weltpolitisch und vielleicht für die Art, wie wir leben und arbeiten, auch sehr hart und wichtig. Wir haben bei der Publicis haben wir 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen in Kiew. Da hat sich das Unternehmen sehr schnell und sehr stark um sie gekümmert. Wir haben 5 MSL-Kolleginnen und Kollegen, ja, nur Kolleginnen. Und da haben wir regelmäßig Updates. Da kümmern sich vor allem die Kolleginnen und Kollegen aus Polen drum, rauszufinden, wo sind sie gerade? Sind sie gerade unterwegs? Das letzte Update war 4 von den 5 sind irgendwie im Westen der Ukraine angekommen. Eine ist in der Nähe von Kiew geblieben. Und das sind so Sachen, da kriege ich nachher noch ein Update meines polnischen Kollegen. Ich telefoniere nachher mit ihm. Und also das kommt dann sehr nah. Andere Ebene, es kam direkt an der gleichen Woche zwei Berliner Startup-Unternehmer, die Ukrainer sind, auf uns zu. Und die haben einen Jobplattform namens UA Talents aufgemacht und haben gesagt, hey, wir wollen für Geflüchtete oder Flüchtende eine Jobplattform machen. Würdet ihr die PR dafür machen? Ich habe gesagt, ja klar. Und da hat man gemerkt, dass unser Team direkt darauf angesprungen ist und gesagt, okay, wir können mal etwas Gutes machen mit denen.
Das macht ihr dann pro bono?
Das machen wir pro bono natürlich. Ja, klar. Das machen wir pro bono. Wir können was Gutes machen mit den Fertigkeiten, die wir haben. Und das hat echt, glaube ich, auch nochmal so ein Ventil gegeben für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gesagt haben, okay, wir wollen irgendwas machen, aber wir können da gerade nicht zupacken. Also insofern ist das so ein Herzensprojekt, wo ich auch relativ viel Zeit in der Woche verbringe, weil die Resonanz ist überwältigend. ZDF, NTV, ARD, BBC, alle wollen mit denen sprechen. Das ist natürlich, da merkt man, dass wir haben gerade sehr, sehr viel zu tun, aber dass die Kolleginnen und Kollegen da auch nochmal so ein Stück extra Motivation nochmal mobilisieren. Aber es ist natürlich eine katastrophale Situation. Das ist wir haben die Kolleginnen in Kiew oder nicht mehr in Kiew. Wir haben unsere Kunden, die entsprechende Themen haben, und wir haben dann natürlich auch Leute, die aus in unterschiedlicher Art betroffen sind, Mitarbeiterinnen oder Kunden, die auch Familien in der Ukraine haben, und auch da den Überblick zu behalten und zu gucken, mit wem man sprechen kann. Mir war es auch wichtig, mit denen auf Kunden- oder Mitarbeiterseite, die auch Familie dort hatten, auch noch zu telefonieren, zumindest in der zweiten Woche. In der ersten Woche muss man auch gucken, lässt man Leute auch ein bisschen in Ruhe. Also ne, es hat eine Arbeitsdimension, eine persönliche Dimension, und da ist die Verantwortung jetzt, die ich für die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden habe, natürlich eine große, und der versucht man irgendwie gerecht zu werden. Jenseits der Sache, dass man eine politische Meinung dazu hat, dass man auch, ich habe relativ viel Zeit auf diversen Demonstrationen in Berlin auch verbracht. Das bewegt einen auch sehr, aber interessanterweise gab es tatsächlich eine ziemliche Arbeitsdimension, die sich dadurch ergeben hat durch den Krieg.
Okay, was glaubst du denn von der Einschätzung her, wird dieser Krieg, wenn er, sieht ja absolut so aus, als ob er noch eine ganze Weile weiter ginge, wenn er nicht sogar noch eskaliert, was wir alle nicht hoffen. Glaubst du denn, dass das Auswirkungen auf die Branche hat, dass es so wie ähnlich wie bei Corona jetzt dann so ein bisschen Krisensymptome gibt, dass die Werbebranche runtergeht, dass die ganze Kommunikation ein bisschen gelähmt ist? Siehst du da so eine Parallele zur Anfangszeit von Corona?
Es gibt da zwei Dimensionen. Da gibt es einmal die kommunikative Dimension. Da haben wir relativ schnell, nach 2 Tagen haben wir so ein Guidance-Dokument, also so ein paar Richtlinien in 10 Charts an unsere Kunden geschickt, gesagt, was macht man jetzt und was sollte man machen, was sollte man nicht machen. Angefangen mit der Tatsache,
okay, dass... Okay, da kannst du gerne was verraten.
Die erste Tatsache ist, sprecht nicht von Krise, sprecht von Krieg. Ne? Also nichts verniedlichen, ja. Nichts, also sagen, das wurde auch relativ dankbar aufgenommen, weil viele verunsichert waren und gesagt, okay, wir schreiben mal auf 10 Charts runter, das habe ich nachts gemacht, auf Englisch in 10 Charts runterschreiben, was sind so die Do's und Don'ts in den nächsten Wochen, dass man dann auch angemessen reagieren kann. Also ein wesentlicher Punkt für uns war auch, jetzt nicht in eine kommunikative Starre verfallen. Also kein Business as usual, aber nicht jetzt artifiziell irgendwie in Stille verfallen, sondern es muss ja auch weitergehen. Es muss auch weitergehen für Menschen, die Arbeit suchen, und es muss auch weitergehen aber eine gewisse Ernsthaftigkeit in die Kommunikation reinbringen. Also jetzt nichts, es geht ja in der Werbung jetzt auch darum, wann ist welche Message angemessen und was nicht. Aber da waren ja viele versucht zu sagen, ja, lass uns jetzt, ist ja auch okay in den ersten Tagen, lass uns jetzt ganz erstmal den Stillstand. Der Stillstand bringt am Ende auch nichts, und im Prinzip hilft das auch nur Putins Kriegszielen, würde ich mal sagen, wenn dann der Westen in einen Stillstand geht. Jetzt rein politisch gesprochen.
Einer eurer Tipps war praktisch, überprüft sozusagen eure Werbeaussagen, ob die noch in die Zeit passen.
Ja, absolut.
Ich sage mal ein Beispiel, wir hatten bisher die Werbung für unseren Morgen-Newsletter, die hieß, morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung? Fragezeichen. Da haben wir dann auch nach 2 Wochen gemerkt, das kannst du heute nicht mehr bringen, weil sie ist eigentlich an keinem Morgen in Ordnung.
Genau.
Und du musst nicht den Turin 2 Morgen-Newsletter, den wir damit beworben haben, gelesen haben, um zu wissen, dass sie nicht in Ordnung ist, weil dann hätte ein Wunder passieren müssen über Nacht.
Ja.
War das einer eurer Ratschläge auch, dass man sozusagen seine Aussagen überprüft, ob sie eigentlich noch in die Zeit passt?
Und zwar täglich, weil wir arbeiten viel auch, wir machen Social-Media-Kanäle, auch globale Social-Media-Kanäle für Kunden, und dass man guckt auch, welche Posts hat man programmiert, passt das jetzt in den Tag, passt das nicht? Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt als Discounter ein Bombenangebot oder so, man merkt ja, wir haben viele Sprachbilder. Das merke ich ja in diesen Tagen, viele Sprachbilder, die sehr militarisiert sind, was ich per se jetzt nicht schlimm finde, aber jetzt im Kriegskontext merke ich, wir führen mal unsere Truppen zusammen, wir haben ein Bombenangebot oder was weiß ich. Das ist ja dann, da wird man sich klarer, wie viel, allein schon das Briefing kommt ja aus dem Militärischen. Das ist dann eher so amerikanischen militärischen, aber ist ja auch in Ordnung. Aber man merkt, dass man auf einmal die Sprache
nochmal
anders sieht.
Aber die Bombennachricht oder so, oder das ist eingeschlagen wie eine Bombe, fand ich schon immer, dass man das als sensibler Mensch, ich bin jetzt in der Friedensbewegung aktiv gewesen, also ich habe das noch nie gesagt. Ich bin sogar mal in eine Bäckerei gegangen und habe gesagt, ich möchte hier diesen Nougatberg. Und dann hat die gesagt, was? Ja, da diesen Nougatberg. Ach so, den Granatsplitter. Die Älteren unter uns, die Friedensbewegung noch mitgemacht haben, die frühen 80er Jahre, die haben ja diese Sprachsensibilität. Es gibt ja auch die Verarschung darauf, dass du sagst, wir müssen aufpassen wie die Schießhunde, dass wir unsere Sprache nicht militarisieren.
Das ist ein guter.
Oder wenn ich was nicht leiden kann, dann sind es Militaristen, die würde ich am liebsten an die Wand stellen. Also es gibt ja ganz schlimme Dinge, aber all diese Scherze und, also man kann es einfach nicht mehr sagen, ne? Ja. Bombenstimmung, ich finde, das hat noch nie gepasst und jetzt gar nicht mehr.
Ja. Und wie gesagt, das war der erste, das war so die erste Sache, die wir als Rat durchgegeben haben. Das andere, wenn wir nochmal auf die Branche zurückgehen, ich glaube, es gibt tatsächlich Unternehmen, die massive Umsatzeinbußen haben werden. Ich meine, ich war erstaunt, dass McDonald's 9% seines Umsatzes in Russland machte. Und jetzt das zumacht. Das heißt, es werden einige Unternehmen in eine Schieflage geraten, aber ich glaube, das ist jetzt konsequent. Alle Unternehmen müssen da durch. Ich glaube, wir werden in anderen Branchen Rückschläge erfahren, als es in Corona war. Wir werden diese Börsenerholung, die nach Corona sehr schnell kam, die wird im Krieg eher nicht so kommen, weil das ja, wird ja länger dauern. Wir wissen auch nicht, welche Abzweigungen das noch alles nimmt. Das heißt, wir erfahren, es ist sehr, interessanterweise ist aber nicht die Stimmung in der Wirtschaft ist jetzt nicht so diese Krisencrash-Stimmung, wie sie in den ersten Corona-Wochen, man sie spürte. Das ist eher so eine resiliente Stimmung, die sagt, okay, wir müssen jetzt machen, was zu machen ist. Und
okay, da könnte man sagen, vielleicht ist die Stimmung besser als die Lage. Aber nimm uns nicht die Illusion,
dass es vielleicht
doch nicht so schlimm ist.
Also man muss vorsichtig sein. Also wir haben das Glück, dass wir gar kein Russland-Geschäft haben. Also jetzt persönlich meine Einheit, ne? Meine Einheit bei MSL hat, und wir haben auch kein MSL in Russland, aber
Publis ist schon als Agenturgruppe.
Ja, das kann tatsächlich nur die Unternehmenskommunikation was zu sagen. Wir haben uns aber von den Agenturen getrennt. Also die Publicis hat wie die ganzen großen anderen Werbeholdings auch ihre Aktivitäten in Russland jetzt gestoppt.
Ich habe es gelesen in Horizont. Ja. So, jetzt haben wir so viele interessante Themen gehabt. Vegan, dass wir nur noch die letzten 10 oder 15 Minuten, wenn wir ein bisschen überziehen, über dein Leben reden können, was ich aber wirklich spannend finde. Ich weiß ein bisschen was drüber, weil wir ja recherchiert hatten für das Buch. Du bist 1971, 10 Jahre nach mir, in Manila geboren, bist jetzt also so ein früher 50er und hast schon früh Erfahrung mit dem Gefängnis gemacht in der Kindheit. Erzähl mal, was da das Problem war.
Ja, ne, mein Vater ist Universitätsprofessor, der lebt auch noch und er war einer der frühen, also als der damalige Diktator Ferdinand Marcos Kriegsrecht ausgerufen hat und um auch seine Herrschaft zu zementieren, war er einer der ersten, den er eingebuchtet hat, also 1972. Und ich habe da keine so ganz klaren Erinnerungen mehr dran, weil ich ja halt ein Jahr alt war, weil meine Mutter sagte, ich hätte halt mit großem Spaß in den Pfützen in seiner Gefängniszelle gespielt. Da kann man sich auch eine gewisse Vorstellung davon machen, wie die hygienischen Zustände in philippinischen Gefängnissen Anfang der 70er sind. Er war auch eine Zeit lang dort. Meine Mutter hat sich da sehr bemüht, indem sie Amnesty International, die deutsche Botschaft, obwohl er philippinischer Staatsbürger war, aber auch diverse andere Kontakte bemüht hat. Und da ist er auch irgendwann rausgekommen, aber durfte auch jahrelang nicht ausreisen. Und die Erfahrung, also in einer Diktatur aufzuwachsen, war relativ deutlich. Und als dann mein Bruder anfing.
Was war der Vorwurf gegen deinen Vater? Was war der Vorwurf gegen deinen Vater?
Er hat sich, glaube ich, über den Präsidenten lustig gemacht in einem Interview. Ich glaube, das
also
reichte.
Meinungsfreiheit.
Genau, das reichte. Und es reichte ja auch, wenn jemand, es gab in China einen amerikanischen Professor, der sehr viel über China machte und der hatte die ganzen Werke von Konfuzius in seiner Bibliothek, die sind bei ihm reingestürmt und haben gesagt, okay, das ist doch alles Mao und das ist alles kommunistisch, sie kommen jetzt ins Gefängnis. Also das ist ja immer eine Menge Ignoranz, die mit reinspielt in so einer Gewaltherrschaft. Und ja, ne, das haben wir schon relativ stark in den 70er Jahren mitbekommen. Also die Studentenbewegung, die ja eine globale Studentenbewegung war, die dann auch dort aufkam. Wir haben auf dem Campus der größten der Staatsuniversität gelebt und man bekam schon noch mit, dass viele der Menschen, die quasi mit denen meine Eltern zu tun hatten, einfach verschwunden sind. Also entweder in die Berge, um mit den Kommunisten zu kämpfen oder vom Regime getötet wurden. Also es ist schon eine Erfahrung, die man so mitbringt. Dann geht man in die Schule und dann sind dann irgendwie auch Kinder von Kabinettsmitgliedern in der Schule. Insofern hat dann das war eine sehr prägende Zeit. Also ich bin aber mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, weil mein Bruder dann auch anfing, politisch aktiv zu werden und nach einer Demonstrationsteilnahme auch irgendwie eine Woche verschwunden war und man stellte fest, dass er irgendwie im Gefängnis war. Und meine Mutter, die sehr umsichtig war, eine Deutsche, eine Berlinerin, hatte uns allen schon deutsche Pässe organisiert in den 70ern. Man muss sagen, ich bin zu einer Zeit geboren, an dem Kinder deutscher Mütter nicht automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, sondern nur Kinder deutscher Väter. Und die sozialliberale Koalition hat da eine große Reform gemacht, die auch den Müttern, insofern bin ich auch der sozialliberalen Regierung der 70er sehr dankbar, die auch den Müttern von Kindern, also deutschen Müttern, die Möglichkeit gaben, ihre Kinder nachträglich einzubürgern. Das hat meine Mutter schlauerweise gemacht, Mitte der 70er, weswegen sie dann gesagt hat, okay, ich packe meine Sachen, bring die alle und wir bringen die Kinder jetzt alle mit rüber nach Deutschland, egal was ist. Und da haben wir unsere ersten Klamotten aus der Caritas-Kleiderstation bekommen und neu angefangen in Deutschland.
Okay, war der Neuanfang für dich schwer? Ich meine, immerhin hattest du eine Mutter, die aus dem Kulturkreis stammte. Hast du trotzdem so vom Namen her, Wigan Salazar, bist du natürlich voll irgendwo, wo kommst denn du her, würde man in der Kurpfalz sagen. Ist klar, dass du ein Nike-Schneider bist, aber hast du sozusagen Anpassungsschwierigkeiten gehabt? Hast du Nachteile erfahren durch deinen Namen, durch deine Halb...
Nein, also vielleicht irgendwann Nachteile schon, aber sagen wir mal, die Integration in Bonn war super. Also sagen wir mal so, die Landesregierung oder die Schulverwaltung wollte uns alle auf die Hauptschule schicken. Und da hat meine Mutter einigermaßen gekämpft und da hat der Schulleiter an unserer Schule einfach ein kurzes Interview mit uns geführt und gesagt, nee, Sie dürfen mit aufs Gymnasium. Und hat uns dann, ich nehme das auf meine Kappe und dann wird das schon von alleine laufen. Das heißt, er hat sich quasi gegen diese schulamtliche Sache durchgesetzt und dann waren wir auf dem Gymnasium und das hat super funktioniert, relativ schnell Freunde bekommen. Das waren eher so kleine kulturelle Sachen. Also ich musste mich daran gewöhnen, dass man, wenn man sich meldet, nicht aufsteht. Also ich fand, also wenn man eher aus einer disziplinarischen Kultur kommt, wo man täglich einen Fahnenappell hat und jeden Tag die Nationalhymne singt, der Kulturschock war für mich eher, warum singen die alle nicht die Nationalhymne, bevor der Schultag wird und warum hissen wir nicht die Fahne um 8 Uhr morgens? Also das war eher so der Kulturschock, okay. Der Kulturschock, der war. Wir haben schon Deutsch gesprochen zu Hause, ich bin in 4 Sprachen aufgewachsen, also Deutsch, Philippinisch, Französisch und Englisch im Haushalt. Und das Deutsch war natürlich so ein Emigrantendeutsch. Also insofern, das musste dann schon an die real existierende deutsche Sprache der 80er Jahre angepasst werden. Aber das hat sich dann über die Jahre dann auch gefunden. Und Bonn war in den 80ern eine tolle Stadt und sehe ich nach wie vor als meine deutsche Heimatstadt.
Okay, und wenn man deine Lebensgeschichte kennt, ist klar, dass du in die Politik reingeboren wurdest. Politik war um dich, also es war alles andere als ein unpolitisches Elternhaus. Die Politik hat einen Lebensweg bestimmt. Von daher ist es kein Zufall, dass du sozusagen jetzt auch stark in der Politik arbeitest, oder?
Ja, absolut, absolut. Das ist irgendwie relativ früh so gewesen, also auch in Manila, dass man auch die Berührungsängste, was Politik angeht, waren halt gering. Da gingen halt Leute ein und aus, sei es Professoren, sei es aber auch Leute, die nah an der Regierung waren oder Opposition. Das ist dann, es ist ein bisschen schräg, weil ich ja jetzt auch in einer aktiv in einer bürgerlich-konservativen Partei bin, aber sagen wir so, die kinderliche Prägung ist eher so, dass die Oppositionsmitglieder, also Mitglieder der Kommunistischen Partei und so, oder Funktionäre der philippinischen Kommunistischen Partei, bei uns auch ein- und ausgingen zu Hause. Insofern ist das eine, sagen wir, ich kenne viele Seiten des politischen Spektrums über das Leben hinweg und aus verschiedenen Ländern. Und insofern, ja, in Deutschland bin ich da auch politisch aktiv geworden und vielleicht ist es tatsächlich irgendwie logisch, dass sich das so ergeben hat.
Jetzt brauchen wir zum Abschluss von dir noch ein paar Tipps für die jungen Menschen, die hoffentlich auch zuhören, die sich interessieren für einen Kommunikationsberuf. Meine erste Frage wäre, wenn jemand so wie du ein Talent hat für Texte, sich für Politik interessiert, vielleicht auch in den heutigen Zeiten problemlos frei sprechen kann oder auch mal Spaß an einem Video hat, also sozusagen ein Kommunikationstalent ist, wer von denen soll in den Journalismus gehen und wer ist besser in der PR oder sogar bei MSL aufgehoben?
Ich glaube, da schlagen ja zwei Seelen in der Brust. Ich glaube, ich bin ja immer sehr erfreut, wenn hochtalentierte Leute auch unseren Journalismus bereichern, weil auch aus gesellschaftlicher Perspektive finde ich es einfach wichtig, dass da auch wirklich engagierte, tolle Leute sind. Gleichzeitig als Arbeitgeber will ich genau die gleichen Leute auch bei mir haben. Insofern wäre meine Empfehlung, folgt da eurem Herzen und den Interessen und schaut einfach mal aufs Umfeld, ob die Leute, mit denen ihr direkt arbeitet, auch dann gut sind, Spaß machen und so etwas. Also ja, was mich zum Beispiel bewegt in meinem eigenen Arbeitsumfeld, ist, was ich toll finde, ist, dass ich jeden Tag mit Menschen zu tun habe, die bei denen es nicht langweilig wird, die politisch denken, die auch mal einen Spaß vertragen, politisch, sag mal, gegen ihre eigene Meinung und aber auch so fundiert Sachen diskutieren können und gutes Detailwissen haben, dass ich das nicht missen möchte. Aber das hat man auch in einer sehr guten Redaktion genauso. Insofern würde ich, ich glaube, das Arbeitsumfeld ist natürlich dann toll, finde ich, wenn man jenseits der täglichen Arbeiten, die man machen muss, auch so ein intellektuelles Umfeld hat, dass man das einen auch inspiriert und vor allem nicht langweilt. Genau, insofern, aber ich werbe natürlich sehr dafür, dass jemand mit vielen Talenten in die Agentur kommen sollte, weil man die auch entsprechend auch ausleben kann. Also sei es im Beraten, im Schreiben, im Entwickeln neuer Strategien und neue Formate. Und sagen wir, viele Leute aus dem Journalismus, die bei uns arbeiten, sagen auch, das Schöne an dem Seitenwechsel ist, dass man sich Sachen auch mal ein bisschen ausgeruhter und aus einer strategischen und planerischen Perspektive heraus anschauen kann und nicht aus dem, nicht nur aus dem Tagesgeschäft heraus. Gut, ich meine, aus dem Wortstamm vom Journalisten mit dem Tag und mit Jour ist natürlich auch klar, dass viel Tagesaktuelles passieren muss. Heißt nicht, dass wir nicht auch tagesaktuell arbeiten, aber da ist sehr viel planerisch, strategisches Arbeiten dabei.
Was hältst du von der Idee, wenn man sagt, egal ob du in die PR, in die Kommunikation oder in den Journalismus gehst, die journalistischen Grundfähigkeiten, also Themen entdecken, Themen rüberbringen, an die Leser denken und so weiter, an die Leserinnen natürlich auch. Was hältst du von der Idee, wenn jemand sagt, fang doch gern als Journalist an, weil diese Fähigkeiten, die du als Journalist erwirbst, die kannst du problemlos hinterher auch in der PR zum Beispiel nutzen. Also sucht ihr jetzt Leute auch aus dem Journalismus oder direkt von der Uni weg? Was konkret für Leute haben bei euch Chancen?
Alles. Also direkt von der Uni weg. Viele von der Uni weg direkt, aber auch Leute aus dem Journalismus. Also das ist, glaube ich, es gibt ja Leute aus der Uni, von der Uni, die, sagen wir mal, schon journalistische Vorerfahrung gesammelt haben, sei es im Radio, bei einem Podcast, in der Zeitung. Also das ist auch, das ist ein Skill, der bei uns benötigt wird, aber es gibt auch mit unseren 140 Leuten, da sind so viele, das hat sich auch so differenziert, was die Menschen können müssen, dass ich jetzt kein einheitliches Profil entsprechend sehe. Sagen wir so, was den Wechsel vom Journalismus in die Beratung angeht, gibt es einen wichtigen Punkt, das ist, dass man sich dessen klar sein muss, eine andere Rolle einzunehmen. Also das ist eine beraterische Rolle, das ist eine dienendere Rolle. Ich glaube, der Journalismus hat sich ja im Moment so ein bisschen auch so entwickelt, dass es auch so ein bisschen so ist, es gibt auch eine dienende Rolle, aber es gibt viele, wird ja sehr oft betont, die persönliche Marke, sozusagen, welche der Journalist, der sich auch, die Autorenzeile, die Journalisten als Experten und so weiter, das findet dann auch nicht mehr so sehr statt. Man arbeitet mehr im Hintergrund und mehr dienend und da muss man sich der Sache auch bewusst werden, dass auch, die Freunde aus der Redaktion, bei denen man vorher, neben denen man vorher gesessen hat, sich nicht immer auf den Anruf freuen, den man dann hat mit einem Thema. Und das muss man halt damit klarkommen, dass also ich finde es wichtig, wenn man in eine neue Rolle reinkommt, dass man sie auch voll annimmt. Und ich bin auch immer irritiert, wenn die Leute, wenn PR-Menschen, die früher Journalisten waren, von ihren zu Journalisten sagen, dass sie ihre Kolleginnen und Kollegen sei, das stimmt nicht mehr. Das ist dann einfach eine andere Rollenbeschreibung. Und wenn man sie umarmt, dann kann man sie auch besser ausfüllen.
Okay, ganz zum Schluss, Wigan, welche drei Tipps gibst du jungen Menschen, die mit der Kommunikationsbranche liebäugeln?
Tipp 1. Immer präzise formulieren und auf die Sprache achten. Das ist, glaube ich, auch ein Tipp 1. Tipp 2 wäre auf die Details achten und vor allem viel lesen. Also viel auch aufnehmen und auch, sozusagen, also für die Politikberatung empfehle ich den jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, lest einfach Porträts über Politiker. Verschlingt sie, damit ihr auch wisst, wenn ihr beratet, wer sind diese Menschen? Also und das Dritte ist einfach die Neugier beibehalten. Also Neugier beibehalten und auf neue Themen stoßen, denn das ist das, was einem sowohl im Journalismus als auch bei der PR immer weiterbringen wird. Man muss ja immer neue Themen entwickeln und auch Zusammenhänge herstellen. Und wer zu lange, sagen wir, in einer Furche bleibt und nur über eine Sache nachdenkt, da fehlt auch die Zeit und die Kreativität, quasi darüber hinauszudenken. und dann wirklich aus unserer Sicht unsere Kunden das entscheidende Stück weiterzubringen.
Allerletzte Frage, Wigan, was ist das größte Learning in deinem jetzt 50 Jahre währenden Leben?
Mein größtes Learning ist, dass es nicht rein nach Leistung geht. Also ich dachte früher als Schüler, es geht darum, was bringe ich ein, und es gibt irgendwas wie objektivierbare Leistung, und da habe ich jetzt sowohl im Studium als auch im Job gelernt, dass es auch sehr viel darum geht, um wie etwas dargestellt wird, wie etwas gesehen wird, und dass man auch, sagen wir, der sogenannten objektiven Leistung vielleicht mal auf die Sprünge helfen muss und vielleicht auch dann auch ertragen muss, dass manchmal Sachen, die man für eine gute Leistung hält, vielleicht doch nicht anerkannt werden, und dann einfach kurz Mund abwischen und weitermachen und dann weiter gute Leistung bringen.
Okay, das wäre praktisch die Erkenntnis, nicht Tatsachen bestimmen den Lauf der Dinge, sondern die Ansichten von Tatsachen. Das ist aber leider ein Zitat von Karl Marx. Genau. Das ist kein Liebling von dir als CDU-Mitglied.
Nö, ich habe immer, als ich meine Promotion geschrieben habe, sehr viel im Leseraum des British Library gearbeitet und mein Gedanke war immer, wenn Karl Marx hier das Kapital geschrieben hat, dann kann ich hier auch an meiner Dissertation arbeiten. Insofern.
Ja, wunderbar.
Gerne.
Gut, lieber Wigan, danke für das tolle Gespräch. Wir sind ein bisschen länger geworden als 45 Minuten, aber das macht nichts. Du hast ein besonderes Leben und du bist ein gutes Beispiel, ein gutes Vorbild für einen Kommunikationsarbeiter. Und ich freue mich, dass du mitgemacht hast in unserem Buch, und danke dir.
Danke, Peter.
Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.